Aber um das überhaupt zu verstehen, muss man sich mal darauf einlassen, welche Klassifikations- und Denkformen in anderen kulturellen Gesellschaften vorherrschen. Darum geht es Durkheim und Moss in diesem frühen Artikel, in dem sie wirklich die Grundlagen dessen legen, was dann die Nachfolger von Marcel Moss ausarbeiten werden, die ich hier an der Tafel schon geschrieben habe, wo Louis Groß und Louis Dumont, nämlich die Grundlagen des Doktoralismus. Es geht darum, Grundstrukturen des menschlichen Denkens zu verstehen. Nicht nur in seiner Allgemeinheit, sondern auch dort, wo wir es mit konkreten Kulturen und Gesellschaften zu tun. Ein letztes großes Verdienst von Marcel Moss, bevor ich einen wichtigen Zeitgenossen von ihm übergehe, besteht darin, dass er die Schriften, die Essays, die oft nicht publizierten Werke aller seiner Studienkollegen publiziert hat. Die Studienkollegen sind, nachdem der Erste Weltkrieg sich zu einem guten Teil auf französischem Boden abspielte, fast alle im Ersten Weltkrieg gefallen. Etliche von ihnen, darunter auch, ich habe seinen Vornamen jetzt leider vergessen, also der H. Hubert, tut mir leid, ich habe jetzt im Moment seinen Vornamen nicht präsent. Etliche von ihnen waren schon längst im Ersten Weltkrieg gefallen. Michel Herz ist ein anderer von ihnen. Im Laufe der Jahre hat Marcel Moss ja zu vorbildlicherweise die Skripten, die Entwürfe, die Mitschriften, die ingegriffenen Notizen aus gemeinsamen Lesezirkeln von all diesen Kommilitonen, die gefallen waren, herausgegeben. Entweder immer unter dem Namen des jeweiligen, mit dem winzigen kleinen Untertitel herausgegeben von Marcel Moss, nachdem er schon längst tot war, oder eben im Fall der Esquisse-Theorie Générale de la Magie, gemeinsam mit, weil er halt das Gefühl hatte, okay, da habe ich jetzt doch mehr hineingeschrieben, als der Hubert selber vorhatte, da drinnen zu schreiben. Aber vielleicht würde er das gemeinsam mit mir so gesehen haben. Dadurch gibt es eine ganze Reihe von prächtigen, kleinen Werken der ersten Generation von Durkheim-Schülern und Zeitgenossen von Marcel Moss. Herz und Hubert sind die bekanntesten. Herz hat auch einen sehr, sehr schönen frühen Aufsatz über Zeit als Denkweise verfasst, der mich bei meiner Revolution wunderbar inspiriert hat. Und ich finde diese Seite von Marcel Moss persönlich sehr berührend. Er hat also seinen Studienkollegen da über gut 30, 40 Jahre hinweg, nachdem sie längst gestorben waren, die Treue gehalten. Und das ist oft nicht so gewesen. Andere haben sich das angeeignet und das unter ihren Eigennamen publiziert, wenn ich da so in manche Ecken des deutschsprachigen oder amerikanischen Gesellschaftsbetriebes in jener Zeit hineinschaue. Damit machen wir einen Punkt zu Marcel Moss und gehen über zu einem Zeitgenossen, der 6 Jahre nach Marcel Moss gelebt kam und 7 Jahre nach Marcel Moss starb. Beide haben nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich nicht mehr sehr viel publiziert. Im Reihe des Zweiten Weltkrieges war ein zu tiefgehender Schock. Auch die ganze Befassung mit Kultur, die ihnen bis dahin geläufig war, schien vor der Realität eingebrochen zu sein, vor einem wahrhaften Kampf der Kulturen, die im Zweiten Weltkrieg der Welt aufgezwungen wurde. Und insofern ist die produktive Phase bei Marcel Moss ebenso wie bei Alfred Geld eigentlich die Zweiten Weltkriegs zu Ende. Für ihr weiteres Studium, wenn es um Sie in die Richtung besonders interessiert, Körpertechnik und ähnliches zu explorieren oder in die Richtung von Medical Anthropology oder von Alltagsritualen zu gehen, wenn wir das auch das letzte Mal kurz angesprochen haben, darf ich nur außer Programm als Fußnote für Interessierte, und ich bin ja doch der Meinung, dass es hier hauptsächlich Interessierte gibt unter Ihnen, was mich freut, als Fußnote für Interessierte darf ich also bemerken, es gibt auch eine sehr schöne Spätschrift in diesem Sinn von Marcel Moss aus dem späten 30er kennengelernt. System Lüder-Technico, Körpertechniken heißt das auf Deutsch und ist in dem Band Soziologie und Anthropologie, herausgegeben von Debenis und Ritter, auch enthalten, den ich Ihnen schon empfehlen möchte als bestmögliche Zusammenfassung. Da wird sehr schön darauf eingegangen, dass diese Alltagsrituale des Essens, des Trinkens, des Umarmens, auch des Liebemachens auch Körperpraktiken sind, die, wenn man sie mal erlernt hat, spontan vor sich gehen. So spontan, dass sie affektiv besetzt sind, dass ich mich wohlfühle, wenn ich so sitzen kann und nicht anders sitzen muss. Dass ich mich unwohl fühle, wenn ich seit meiner Kindheit gewohnt bin, ein Schweinefleisch zu essen und auf einmal ein Vorgesetzt bekomme. Und so weiter und so fort. Dass ich recht leicht bekomme, auch mal nachdenken zu müssen, wenn ich Christ bin und eine gewüstete Karte essen muss. Also das hat ganz mit Christ, wo man mit dem in der Herkunftskultur eingelernten Körper und dieses Thema der Körpertechniken meine ich, dass heute gut ein Drittel des ethnologischen Büchermarktes beherrscht. Und das ist gerade der Hot and Sexy Topics irgendwie durchstöbern wollen und stoßen sind dauernd auf dieses Thema. Das wurde ebenfalls von Marcel Moss in dieser sehr schönen Spätschrift für die Zukunft aufbereitet. Zurück zu Van Gennet. Ich möchte kurz meiner heimlichen Vorliebe für französische und amerikanische Cartoons folgen, aufgezeigt, wie das zwischenmenschliche und zwischenmännliche Verhältnis zwischen Durkheim und den beiden Herren Moss und Van Gennet war. Die beiden waren zwar nicht ein Herz, eine Seele, aber sie haben einander schon geliebt und geschätzt, was wohl durch die onkelhafte Beziehung mitbedingt war. Die beiden zitieren einander nicht, was so ziemlich das Schlimmste ist, was einem mit der Ideologie von jemand anderem angetan werden kann. Es war auch so, dass, ja, also das sagt auch, es war so, dass Van Gennet in der Zeit, als Durkheim gerade seine ersten großen Werke schrieb, in Frankreich versuchte, Fuß zu fassen. Durkheim versuchte, einen Lehrstuhl zu gründen, was mir dann später zunächst in Bordeaux und dann in Paris gelang, für Soziologie und Anthropologie. Van Gennet versuchte so etwas Ähnliches, zunächst mit. Zunächst eher mit der Volkskunde, also der Ethnologie de la France, aber auch mit der Anthropologie. Durkheim sah ihn als Konkurrenten an und versuchte ihn sozusagen zu vertreiben. Bot ihm keine Kooperationen nach ersten Begegnungen. Erklärte ihn aus dieser überhitzten Konkurrenzsituation im Anfangsstadium eines Faches heraus auch zu völlig ungerechter Weise zu einem Nichtskönner. Das sind Aspekte aus jener Zeit, die nicht erfreulich sind, wo ich mir sicher von denen Unrecht tat. Da kommen auch all die Vorteile herein, die man in Frankreich über Wallonen, also frankophonen Belgiern, die so ähnlich lustig sind wie die Burgenländerwitze in Wien, also in Bornen. Und diese Vorteile gegenüber dem belgischen Van Gennet, mit teilweise auch belgischen Familienanteil, und die dazu einer richtigen Ausgrenzung des Van Gennet verdichtet. Das führte dazu, dass er dann zu einem Teil in der frankophonen Schweiz, zu einem Teil in Provinzstädten Frankreichs, also nur notdürftig Geschäfte und das alles nur zur, wie Wissenschaftssoziologie nach der Jahrhundertwende ging, nicht sehr viel besser aussah als die heutige. Die Geschichten sind auch immer von der Art, dass man oft erst 30 Jahre später darüber redet, wie es wirklich war. Aber zugleich sage ich mir das deshalb, um zu zeigen, man muss bis zu einem gewissen Grad schon auch trennen können zwischen dem persönlichen Lebensstil des einen und des anderen Gelehrten und seinem Werk. Das ist nicht immer leicht und manchmal ist es auch unmöglich. Wenn jemand ein Schuft und ein Mörder und ein, ich weiß nicht, was war, dann kann das manchmal derart das Übergewicht gewinnen, dass man auch auf die positive Rezeption des Werkes dankend verzichtet, wenn sie einem anderen auch ähnlich gut geschrieben hat. Meistens ist es aber nicht so, dass die in ihrer menschlichen Lebensweise so traumhafte Übeltäter waren. Manchmal, in manchen Fällen etwa während der NS-Zeit, kann das sehr wohl so sein. Meistens in der Geschichte anderer ist es aber nicht so. Der Türken, glaube ich, eben ist dazu eine Fall gegeben. Ein feiner Mensch scheint ja nicht immer gewesen zu sein, aber ein Verbrecher war er auch nicht. Das Werk des Türken etwa, muss man daher ein wenig von dem nicht immer ganz angenehmen persönlichen Lebensformen des Türken trennen, aber man kann es, wenn man will. Ich will es ja nicht unbedingt zur Aufgabe stellen, aber man kann es und es scheint mir sinnvoll, das da oder zu tun. Picasso war zweifellos ein großartiger Künstler, sein Verhältnis zu Frauen scheint so ein dieses gewesen zu sein, dass man es doch erwähnen und wissen sollte. Und man deswegen behaupten kann, dass Picasso kein großer Künstler war, war ich zu erzählen. Ähnlich hier, von denen wird durch diese Ausgrenzung seitens Durkheims zwar in die Marginalität gezwungen, aber aus dieser Marginalität heraus, auch das sollte uns Mut geben, für ihn als Wissenschaftsstandard zum Beispiel und für die Zukunft Gottes Theorien, aus dieser Marginalität heraus einer französischen Kleinuniversität entwirft er ein Werk, das bis heute wirklich ein Klassiker ist, ein Werk unserer großen alten Meister und Meisterinnen, nämlich Übergangsriten, zuletzt auf Deutsch bei Campus 1986 erschienen, so bekannt eigentlich, dass fast niemand auch auf Deutsch dazu Übergangsreden sagt, sondern alle sagen dazu Briefpassage. Hier geht es also um Rituale und verschiedene Ausformungen. Das ist jenes Werk, auf das sich Leach und Victor Turner Edward bezogen haben, dass wir vorausgreifend immer wieder indirekt strapazieren mussten, als wir die jüngeren englischen Autoren diskutiert haben. Im Wesentlichen geht es bei diesem Thema von Gellet darum, aus einer Fülle, auch er in seiner Zeit ein bedeutender Armchair Anthropologist, aus einer Fülle von bereits vorliegenden Datenmaterial Wesentliches zum Thema der Rituale herauszuarbeiten. Und dieses Wesentliche lässt sich etwas ganz komprimiert zusammenfassen, will, wozu einem die Zuhörerschaft im Hörsaal dann zuhören müsste, auf zwei Punkte reduziert. Erster Punkt, es wurde kurz schon in der Diskussion vom letzten Mal vorweggenommen. Erster Punkt, Rituale sind besondere, vom normalen, durchschnittlichen Alltag abgehobene menschliche Ereignisse mit regelmäßigen Formen des Ablaufs. Zweiter Punkt, diese regelmäßigen Formen des Ablaufes haben fast immer und überall drei Grundphasen. Die Phase des Eintritts in das Ritual, die Phase der Kernereignisse des Rituals und die Phase des Austritts aus dem Ritual. Einfach, logisch. So elementar, dass man im Nachhinein sich denkt, da wäre ja auch drauf gekommen. Aber so einfach ist es eben nicht. Und so viel Mühe machen, das auch überall nachzulösen, macht sich eben nicht. Eingangsphase des Rituals bedeutet Herauslösung der Ritualteilnehmer aus dem bisherigen Alltag und Einstimmung auf die Kernphase. Die Kernphase thematisiert das Zentralthema des Rituals im Gegensatz zum Alltag. Bei weitestgehender Herauslösung der Ritualteilnehmer aus dem bisherigen Alltag, sowohl in räumlicher wie auch in zeitlicher Hinsicht. Es kann manchmal so sein, dass die Novizen einer Beschneidungszeremonie in Zentralkongo, genauso wie die Novizen einer Jugendweihe in der DDR 1976, herausgelöst werden und in gesonderten Räumen und gesonderten Zeiten zusammengezogen werden und dort ihre besonderen Instruktionen erhalten. Und danach, wenn diese besondere zentrale Phase des Rituals mit ihren zeitlich-räumlichen Besonderheiten der Herauslösung abgeschlossen ist, kommt eben zur Wiedereingliederungsphase mit neuen Eigenschaften, die das Ritual eben bewirkt hat. Jetzt ist junger Mensch FDJ-Mitglied, jetzt ist junger Mensch im Kongo beschnitten, jetzt bin ich nach dieser Matura-Feier absolvierter Maturant und so weiter und so fort. Das heißt, diese drei Phasen haben tatsächlich eine eigene Logik, die generell immer gegeben ist. Bei großen Ritualen, nicht bei den kleinen Alltagsritualen unbedingt. Aber auch da kann es sein. So dass wir zusammenfassend nochmal wiederholen können. Erstens wissen wir schon seit Dürkheim, dass Rituale Sicherheit in unsicheren Zeiten geben. Dann werden kommt selbstständig und unabhängig von Dürkheim auf diese Einsicht und führt sie aus. Es gibt eine zeitlich-räumliche Choreografie der Rituale, die eben Sicherheit gibt in jenen unsicheren Zeiten des Übergangs. Des Übergangs im eigenen Leben, vom Knaben zum Jüngling, altmodisch gesprochen, von dem Mädchen, das noch nicht menstruiert, zur jungen Frau, vom Jüngling zum Krieger und so weiter und so fort. Und in diesen wichtigen Übergangsritualen, in diesen wichtigen Übergangsphasen des Menschen, in der Regel, auch hier bitte ich Sie, zumindest meine unbefangene und freundschaftliche Haltung zu den Naturwissenschaften zur Kenntnis zu nehmen, das müssen wir nicht teilen, aber die in der Regel natürlich eine biologische Grundlage im Leben der Menschen haben, diese Übergangsphasen. In diesen Übergangsphasen des Menschen geben Rituale eben eine gewisse Sicherheit, wie eine Art von Haltelinie oder Gelderseil oder Orientierungslinie im Hindernislauf vor. Manche Übergangsrituale können dabei besonders stark jeweils einen oder den anderen der drei Abschnitte stärker betonen als die anderen drei. Bei vielen Sterberitualen etwa wird der letzte Abschnitt der drei von Vangelis genannten Phasen des Rituals besonders stark betont. Jener Abschnitt also, in dem man wieder eingegliedert wird in ein anderes Leben, eine andere Welt, die man gut kennt. Bei vielen Geburts- und Heiratsritualen Ritualen wird der erste Abschnitt der Herauslösung aus dem bisherigen oft so stark betont, dass die anderen beiden Phasen fast untergeordnet erscheinen. In den meisten Ritualen allerdings ist es so, dass die mittlere Phase die entscheidende und zentrale ist, den ganzen Ritual auch die Prägung geben, zentrale Phase oft als nicht Zeit und nicht Raum erscheint, als Anti-Raum und Anti-Zeit. Während die erste Phase die alte Zeit und den alten Raum noch irgendwie beinhaltet und die letzte Phase die neue Zeit und den neuen Raum beinhaltet, wird die mittlere Phase oft als Anti-Raum und Anti-Zeit konzipiert. Diesen Gedanken, diesen letzten Gedanken mit der Anti-Zeit und dem Anti-Raum, den äußert nicht von jenem in seinem Werk, sondern der kommt bei Turner und Nietzsche ganz stark heraus, aufbauend auf den Arbeiten von Gehlen. Und wenn ich das alles jetzt allmählich zum Abschluss unserer Diskussion von Gehlen kommend und Ihre Fragen aufbereitend an einem praktischen Beispiel durchexerziere, dann fällt mir deswegen, weil ich letzte Woche aus Chicago zurückgekommen bin, das Fliegen ein, sondern auch deswegen, weil ich es in einem Artikel im Kuckuck noch ein wenig ausführlicher dargestellt habe als in der Vorlesung. Natürlich ist auch das moderne Leben, worauf der Frage es ja insistiert hat. Wir haben das in einer unserer Diskussionen doch deutlich gemacht. Natürlich ist auch das moderne Leben überall von Ritualen durchsetzt, auch wenn es sich noch so säkulär und nicht religiös gibt. Das moderne Leben kommt es zumindest nicht ohne Rituale aus. Und die Rituale des Friedens auch vor dem 11. September waren intensive. Wir können uns am Schluss noch überlegen, ob da nicht doch eine versteckte Glaubensvorstellung dahinter steckt. Aber gehen wir mal das Ritual des Friedens durch. Dann ist es so, dass Sie hier mit dem Flughafen erscheinen, zunächst noch glauben, ein normales Leben zu führen. Sie werden dann aber aus Ihrem normalen Leben sehr rasch in einer Eingangsphase herausgelöst. Diese Eingangsphase umfasst das Einchecken, umfasst Security, die in letzter Zeit sehr ausgedehnt ist und auch ihre Schuhe und ähnliches umfasst, der Necessaire insbesondere, und führt dann hin zum Pass herzeigen und zur Hauptphase des Rituals, und das ist das Fliegen selber. Und wenn nicht hier, dann wo sonst, gibt es einen Anti-Raum oder eine Anti-Zeit im Flugzeug. Mit jeder Stunde eines langsteigenden Fluges sind Sie jedenfalls nicht in der Zeit des Alltags drinnen, sondern durch draußen eine Zeitverschiebung nach vorne. Das ist auch kein normaler Raum, weil wenn Sie den irgendwie in Frage stellen, stürzen Sie ab mit all Ihren Mitfliegenden. Das ist ein Anti-Raum, der so tut, als wäre er ein Raum. Und natürlich haben Sie eine Ritualgemeinschaft hier drinnen, in der ähnlich wie im Fasching die sozialen Verhältnisse des Alltags komplett auf den Kopf gestellt sind. Weil dem feisten Präsidenten der Nationalbank, der vielleicht in der First Class vorne sitzt, kann die Stewardess aus Hütteldorf genauso ihre strengen Anweisungen geben wie ihnen selber. Und die Stewardess aus Hütteldorf, die im Alltag gegenüber dem weißen Nationalbankpräsidenten nichts zu reden hat, hat da drinnen Befehlsgewalt gegenüber. Er muss gerade wie ein Bündchen folgen. Ja, so dass sind die sozialen Verhältnisse des Alltags in solchen Rituellen Kernbereichen eben auf den Kopf gestellt haben. Eine Gegenwelt entsteht darin und wird praktiziert, die die Besonderheit des Anlasses eben betont und hervorkehrt gegenüber dem Alltag. auch was hinter Eingliedern unter neuen zeitlichen und räumlichen Verhältnissen, etwa am Flughafen Oslo oder Chicago oder wo immer wir jetzt geflogen sind, folgt anderen sich stetig normalisierenden rituellen Verhältnissen, unter denen sie eben in einen neuen Alltag und einen neuen Raum der Neuzeit entlassen werden, nicht ohne dass ihr Körper und der Geist diese Spuren und Zeichen des so überlaufenden Rituals noch aufweist. Der Gedanke hinter so einer rituellen Analyse von nicht gerade dem unwesentlichsten Ritual unserer nach Flexibilität und Mobilität dürstenden gegenwärtigen Welt wäre natürlich schon der, ob solche Fetischisierungen der Gegenwart nicht einen versteckten Glauben transportieren wollen, nämlich den Glauben an die moderne Technik, den Glauben an die Machbarkeit der Dinge, die den Menschen angeblich immer zugänglich und unbeschränkt instrumentell möglich sind. Wo also hier nicht auf dem Wege des Rituals Glaubensvorstellungen über die Machbarkeit von technischem und von Sicherheit und von Mobilität transportiert und einsozialisiert werden, sie letztlich natürlich so dann auch nicht ohne weiteres hinterfragt werden können, wenn uns im ständigen Ritual einbinden muss. Wird jedenfalls nahegelegt, es noch nicht zu hinterfragen. Damit werde ich am Ende meiner Darlegung zu Familien gekommen und frage Sie, ob Sie Fragen haben oder ob Sie im Gegenteil sofort zu Louis Dumont übergehen wollen, was ich gerne akzeptieren würde, wenn das ein dringender Wunsch ist. Ja, bitte.
Ich habe zunächst eine Frage zu dem gemeinsamen Werk Durkheim und Moss. Warum heißt das System primitiv und nicht System sein? Das sind doch keine primitiven, sondern einfache Systeme.
Ja, danke recht und ich würde, so meine ich, jeder von den beiden heute auch so sehen, wenn sie nur bei der Zeit leben würden. Das sind in dem Wort, und deswegen ist für kritische Nachfrage berechtigt, tatsächlich noch Spurenelemente des alten Evolutionismus drin. Auch wenn Sie das Grund bei den Ernährung gebrochen haben, der Durkheim, merkt man das dann auch. Das Einfachste ist das Primitivste und das schreitet voran zum komplexen Durchentwickelten und Sprachgebrauch und ist da Survivals des Evolutionismus gehalten.
Noch eine Frage. Diese jungen Leute bei den Kernereignissen, bei der zweiten Phase, und die fliegen ja nicht, wie Sie so geschildert haben, eben, kommt dieses Anti-Raum und Anti-Zeit-Gefühl daher, dass sie sich so darauf konzentriert haben und jahrelang schon davon träumen oder an diese Phase denken, dass sie dann unfähig sind, noch zwischen Zeit und Raum zu unterscheiden, dass sie einfach weg sind.
Ja, also das würde ich FDJ ganz sicher so sehen, wie Sie das jetzt ansprechen. Und bei anderen Einrichtungen, vor allem bei der Jugendweihe, aber nicht nur dort, bei der Überführung zum Krieger, etwa in den indianischen Kulturen auch, ist es so, dass der von Ihnen angesprochene emotionale Rausch in dieser Kernphase ja sehr oft auch durch Drogen verstärkt oder beflügelt oder intensiviert wird. Das ist genau die Phase, wo dann viele Drogen sich mit der Frage des Drogenkonsums unter rituellen Bedingungen auseinandersetzen und die Gelegenheit vielleicht auch, um Ihre Frage für die Lehre auszunutzen, sich ergibt, nämlich der Hinweis, dass in fast allen Gesellschaften, außer der marktwirtschaftlich westlichen Gesellschaft, Drogen natürlich, wie Sie ohne das schon wissen, immer nur unter streng kontrollierten rituellen Bedingungen konsumiert werden, das heißt niemals unter den alltäglichen Bedingungen unter freiem Markt vorliegen. Das ist geradezu umgekehrt. Die besonderen Bedingungen des Rituals sind es, in fast allen Gesellschaften für den Drogenkonsum streng kontrolliert. Ja, aber danke auch für diese Frage. Gibt es weitere von Ihrer Seite?
Werkes anhand dieser beiden Bände Ihnen
Franzose, ein in Thessaloniki geborener Franzose, der große Meister der Ethnologie Indiens wird, mit dem Homo Erraticus. Heute wird er mehrfach und zu Recht auch von seinen indischen Schülerinnen und Schülern kritisiert, dass im Homo Erraticus primär die Sicht der einheimischen Oberschichten wiedergegeben und interpretiert wird und nicht die gesamte Gesellschaftsorganisation des historischen Indien. Das ist richtig. Die Kritik an Mühlmont in dieser Hinsicht ist richtig. Der Grundgedanke allerdings bleibt faszinierend und geht über Indien hinaus. Und besagt, es gibt, er besagt zunächst einmal, in Fortsetzung von Marcel Mauss, die sogenannten fremden Klassifikationsformen können sich in einen bestimmten Kontrast zu unseren eigenen westlichen weiter präzisieren lassen. In fremden Klassifikationsformen, am Beispiel Indiens eben dargelegt, sind nach Louis Dumont so geschaffen, dass sie die Gruppe in den Mittelpunkt drücken und die Einzelperson nur denkbar ist als Mitglied der einen oder der anderen Gruppe. Dieses gruppenorientierte Denken nennt Dumont, um es auch für andere Kulturen übersetzbar zu machen, daher nicht Kasten oder Dorf oder sonst was denken, sondern gruppenorientiertes Denken, und dafür prägt er den aus der Physik und der Biologie entnommenen Begriff des Holismus. Also nicht unbedingt im heute verwendeten von ganzheitlich, sondern von gruppenorientiert, einschließend. Und zugleich, so Dumont, das ist so der zweite Gedanke, der im Homo Erraticus ganz wichtig ist, sagt er, ist in diesem außereuropäischen, nämlich nicht säkularisierten Klassifikationsformen, damit schon ein zweites angelegt, indem das die Einzelperson immer der Gruppe als untergeordnet gedacht wird, spielt in allen Gesellschaften vor der säkulären Industriegesellschaft, außerhalb der säkulären Industriegesellschaft, auch Hierarchie eine zentrale Rolle. Die Unterordnung des Menschen und der Menschen unter nichtmenschliche Wesen ist in allen nicht säkularisierten Gesellschaften ein Grundprinzip. Die Unterordnung der Einzelperson unter die Gruppe ist ein Grundprinzip. Und insofern sind hierarchische Konzepte von Menschsein, Mensch vor der Gruppe, Mensch vor Völkern, eine Grundkomponente nicht westlicher Denkform. Was Dumont da macht, ist eine gewisse Pragmatik gegenüber kognitiven Hierarchien zu erzeugen. Darzulegen, die sind notwendig. Und so demokratisch und, sagen wir, gleichberechtigt in unseren Vorstellungen auch die eine oder andere richtige Wildbeutergesellschaft oder gartenbauende Gesellschaft sein mag, im Denken braucht es Hierarchie. Demgegenüber führt Dumont im Homo Equalis sicher übertrieben, sicher provokant, sicher extrem und daher auch aus heutiger Sicht zu einseitig das Gegen und Ende des Westens vor, das hatten zum Teil von Dürkheim, und dort haben wir es schon vorweggenommen, wonach der Homo Equalis, der gleich auf auf Gleichheit hin orientierte Mensch eben entschieden abstreitet, sich irgendeiner Gruppe unterordnen zu wollen oder zu müssen. Und da heißt es, nur dieser Homo equalis, für den wir als Ethnologen den Begriff Individuum verwenden sollten, das ist kein interkultureller Begriff, das ist ein spezifisch auf die westliche Gesellschaft hin orientierter Begriff, und für andere Gesellschaften sollten wir von Einzelpersonen sprechen, weil das Konzept von Einzelpersonen umfassen kann, dass sich diese Einzelpersonen der Gruppe unterordnen, während das Konzept von Individuum immer ausschließt, dass sich das Individuum mit seiner Ideologie des Individualismus irgendwem unterordnet. Diese Konzeption des sich nicht unterordnenden Individuums geht Hand in Hand mit Equalis, dem Gegenteil von Hierarchie, einer Grundkonzeption von Gleichheit, so Dumont, so Durkheim, wir haben es schon gesagt, mit einer Grundkonzeption im Denken von Gleichheit, die in der Realität aber begleitet wird von grundlegender Abhängigkeit einer modernen Industriegesellschaft, in der nichts ohne das andere funktioniert. So also, aus meiner Sicht, die erste brillante Kritik der westlichen Industriegesellschaft aus der Feder eines Ethnologen, in der auch die ganze Paradoxie und, wenn Sie so wollen, Heuchelei eines säkularisierten Westens, der Gleichheit verspricht und Abhängigkeit bringt,